Toldot beginnt mit dem Satz Ve'ele Toldot Yitzchak. Darum heißt doch die Parascha so. Toldot Yitzchak. Wir haben einmal erwähnt in einem Shiur, irgendwann in den letzten Wochen, dass Toldot nicht einfach nur heißt, die Kinder im Nachkommen im Sinne der Kinder, sondern dass Toldot bedeutet, das, was jemand oder etwas hervorgebracht hat. Wir haben das deutlich gesehen bei Toldot von Shamayim und Aretz, dass es können nicht Himmel und Erde Kinder haben, sondern dort ist es deutlicher erkennbar, das, was Himmel und Erde hervorgebracht hat. Und wir haben es besprochen bei Toldot Noach. Und wir haben auch gesehen, dass in der Tora, vor allem in Chumash Bereshit, immer wieder solche Abschnitte mit Toldot beginnen. Wir hatten Toldot Adam, wir hatten Toldot Noach, wir hatten Toldot Bnei Noach, wir hatten Toldot Terach. Interessanterweise gibt es keinen Abschnitt mit Toldot Abraham, der ist in Toldot Terach inkludiert. Und jetzt haben wir aber Toldot Yitzchak. Und jetzt sehen wir wieder sehr gut bei diesem Satz, dass Toldot Yitzchak nicht einfach nur heißen kann, die Kinder von Yitzchak, weil das, was hier steht, ist, Ve'ele Toldot Yitzchak ben Abraham, Abraham hulid et Yitzchak. Die erste Information, die wir bekommen, ist, dass Abraham den Yitzchak geboren hat. Und jetzt erstens einmal ist das nicht ganz das, was wir erwarten würden, wenn es heißen würde, dass Toldot die Kinder sind. Und außerdem haben wir ein kleines Problem, nämlich, das wissen wir schon. Also wieso sagt uns die Tora das noch einmal? Wenn wir aber Toldot verstehen als, was hat diese Person aus ihrem Leben gemacht, was hat diese Person hervorgebracht, dann können wir das sehr wohl inkludieren, nämlich insofern, als Yitzchak derjenige war, der sich als Sohn Abrahams in der Welt gezeigt hat und dessen Taten und dessen Wirken eben waren, dass er der Nachfolger von Abraham war, im Unterschied zu anderen Söhnen, die Abraham ja auch gehabt haben, ist Yitzchak der, der sozusagen das Schild umgehängt bekommt als Ergebnis seines Wirkens, der ist der Abrahamsohn. Also, dass Yitzchak ein Sohn Abrahams ist, ist auch Teil dessen, was Yitzchak getan hat in seinem Leben. Und das wollen wir uns heute ein kleines bisschen anschauen. Wir haben am Anfang der Parascha die berühmte Geschichte, die jetzt auch zu dem Shiur, den wir gerade gehört haben, geführt hat, nämlich, dass Rivka schon dann, wenn sie mit den Kindern schwanger ist, bemerkt, dass die zwei schon von Anfang an schon im Bauch miteinander streiten und sie diese Prophezeiung bekommt, dass sie zwei Babys hat, die miteinander in Konflikt stehen werden und aus denen zwei Nationen werden und der eine wird immer der Größere und der andere immer der Kleine sein und sie werden einander bekämpfen. Und wie dann die Geburt ist und die heranwachsen, haben wir die Geschichte mit dem Konflikt um die Bechora. Und der Abschnitt, der begonnen hat mit Toldot Yitzchak, endet am Ende von Kapitel 25. Bei 25, 34 ist das, das ist genau das Ende der Geschichte mit dem Verkauf der Erstgeburt. Also zu Toldot Yitzchak gehört nicht nur, dass Yitzchak der Nachfolger Abrahams ist und das Werk Abrahams fortsetzt. Zu Toldot Yitzchak gehört auch, dass Yitzchak zwei Kinder hervorgebracht hat, die zwei sehr verschiedene Wege gehen. Auch das ist Teil dessen, was Yitzchak in die Welt hinterlassen hat. Und jetzt möchte ich mir aber anschauen, was wir in der Mitte der Parascha haben. Nämlich, wir haben am Anfang der Parascha diese Entwicklung, dass Jakob und Esau miteinander in Konflikt geraten und Esau seine Erstgeburt verkauft. Wir haben am Schluss der Parascha dann die berühmte Geschichte mit dem etwas trickreichen Bekommen des Segens für Jakob, wo man übrigens die Frage stellen kann, die wir heute nicht stellen werden, weil das ist ein eigener Schiur, ob Rivka recht hatte oder nicht. Das wäre aber wirklich ein eigener Schiur. Sondern was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns das in der Mitte anschauen. Das ist, glaube ich, der relativ weniger bekannte Teil der Parascha und gehört nicht ganz so zu den Highlights, aber sagt uns sehr viel über das, was Yitzchak eigentlich gewesen ist und über das, was die wichtige Hinterlassenschaft von Yitzchak in der Welt gewesen ist. Kapitel 26. Es kam eine Hungersnot ins Land. Wahira af ba'aretz, milvatera af harishon asher haya bimi Abraham. Es kam eine Hungersnot. Das war nicht dieselbe Hungersnot wie die erste, die in den Tagen von Abraham war. Das ist auch ein bisschen ein komischer Satz, weil wir würden ja einfach so nicht annehmen, wenn steht, es war eine Hungersnot im Land, würden wir nicht annehmen, dass das noch dieselbe Epoche ist wie die, wegen der Abraham nach Ägypten gegangen ist. Also wir sehen hier vielleicht einen Verweis auf Abraham, der zu dem passt, was wir gerade gesagt haben. Jitzchak ist der Nachfolger Abrahams. Und weil Jitzchak der Nachfolger Abrahams ist, werden ihm auch manchmal Dinge passieren in seinem Leben oder ihm Dinge begegnen, Situationen in seinem Leben ihm begegnen, wo er eine ähnliche Situation hat, wie das, was Abraham gewesen ist. Und das ist genau das, was jetzt eintritt. Bei Abraham gab es eine Hungersnot, jetzt gibt es auch eine Hungersnot. Und Jitzchak macht zunächst einmal das, was typisch ist. Er geht ein bisschen vom Landesinneren raus, dort, wo es nichts zum Essen gibt. Und er geht zum König von Gerar. Das ist noch im ersten Satz. Vayelech Yitzchak el Avimelech Melech Plishtim Gerar. Jitzchak geht zu Avimelech, dem König der Plishtim, nach Gerar. Wieso geht der Jitzchak ausgerechnet zu Avimelech, König der Plishtim, nach Gerar? Ist das ein guter Freund von ihm oder wieso geht er dorthin? Wir können natürlich annehmen, und es gibt Kommentare, die das auch bringen, wir können natürlich annehmen, dass Yitzchak deshalb zu Avimelech, König von Gerar, geht, weil, wenn wir uns dunkel erinnern, gab es seinerzeit bei Abraham eine Geschichte, dass Abraham in Gerar gewesen ist und mit dem Avimelech, König von Gerar, einen Bund geschlossen hat. Es ist übrigens sehr plausibel, dass das nicht mehr dasselbe Avimelech ist. Es gibt die Ansicht, dass Avimelech kein privater Eigenname ist, sondern dass Avimelech ein Titel ist, so wie Sultan oder Pharao. Also Avimelech ist einfach der König. Avimelech heißt ja wörtlich, mein Vater ist König. Also er legitimiert sich damit, dass sein Vater König war, darum ist jetzt er König. Und es kann leicht sein, dass der Avimelech bei Abraham der vorige König war und das jetzt ist ein anderer. Aber wir haben doch diese Geschichte gehabt, dass Abraham mit einem König von Gerar, der Avimelech geheißen hat, einen Bund geschlossen hat. Das heißt, Yitzchak geht jetzt zu jemandem, wo er mit dieser Partei eine Art von Freundschaftsvertrag erwarten kann. Da gab es zwischen seinem Vater und ihm ein Bündnis und darum fühlt er sich jetzt dort vielleicht sicherer, als wenn er irgendwo hingeht. Und wir haben dann den Satz, dass Gott ihm erscheint und ihm sagt, er soll nicht nach Ägypten gehen. Das lässt ein bisschen darauf schließen, dass er nach Ägypten wollte. Oder dass zumindest in der Luft lag, er könnte jetzt vielleicht eventuell, wenn es irgendwie sinnvoll ausschaut, weiterziehen und hinuntergehen nach Mitzrayim. Und Gott sagt ihm, nein, nein, das ist gleich im zweiten Satz von Kapitel 26, erscheint Hashem dem Yitzchak und sagt, geh nicht nach Ägypten hinab, alteret Mitzrayim, shochen ba'aretz, verweile hier im Land, Asher Omar Elokecha, dass ich dir sagen werde. Es gibt Kommentare, die sagen, dass Yitzchak deshalb nicht nach Ägypten gehen sollte, weil Yitzchak anlässlich der Akeda den Status eines Olah-Opfers auf einem Altar hatte. Und mit dieser Heiligkeit, die er dadurch hatte, sollte er nicht rausgehen aus Eretz Israel. Dieser Kommentar ist sehr bekannt, weil das Rashi bringt. Rashi bringt das aus Bereshit Rabbah. Das haben wir letztes Mal schon kennengelernt, dass Rashi gerne Sachen aus Midrash Rabbah zu Bereshit bringt, wenn wir in Sefer Bereshit sind. Und da gibt es diese Ansicht in Midrash Rabbah Bereshit, dass Yitzchak deshalb nicht Eretz Israel verlassen sollte, weil er aufgrund der Akeda, wo er ja am Altar schon gewidmet war wie ein Korban, eine gewisse Kedusha hatte, mit der sollte er nicht raus aus Eretz Israel. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, diese Stelle zu lesen. Der Netziv bringt einen anderen Kommentar, der witzigerweise in Bereshit Rabbah gleich einen Absatz davor steht. steht. Also die Quellen sind gar nicht weit auseinander, wo es darum geht, dass Gott aus irgendeinem Grund wollte, dass Jitzhak im Land bleibt, um in diesem Land zu säen, etwas anzupflanzen und hier tätig zu sein, weil man soll vielleicht jetzt hier was herrichten und aufbereiten im Land. Schließlich ist das das Land, das die Familie ja einmal in Besitz nehmen soll, auch wenn das jetzt noch nicht der Fall ist. Und das kann ja auch ein Grund gewesen sein. Jedenfalls greift Gott hier ein und sagt, du gehst jetzt nicht nach Ägypten. Und Gott verspricht dem Jitzchak, deine Nachkommen werden zahlreich sein wie die Sterne des Himmels und so weiter. Auch das ist eine Zusicherung, dass Jitzchak derjenige ist, der den Segen, der das Versprechen, das dem Abraham gegeben wurde, bekommen wird. Also bleibt Jitzchak in Gerar. Das steht explizit in Vers Nummer 6. Und jetzt haben wir die Geschichte, dass er sagt, Rivka ist seine Schwester. Und Abimelech interessiert sich für Rivka, kommt zu eher zufällig oder gerade im letzten Moment jedenfalls noch drauf, dass das doch die Ehefrau ist, macht dem Jitzchak Vorwürfe, wieso hast du mir das nicht gleich gesagt, fast hätte ich sie mir genommen. Und diese Geschichte erinnert uns natürlich. Diese Geschichte erinnert uns daran, dass wir bei Abraham so eine Geschichte auch hatten. Bei Abraham hatten wir in Wirklichkeit sogar zwei solche Geschichten, eine in Ägypten mit dem Pharao. Und bei Abraham hatten wir aber auch, wie Abraham in Gerar war, genauso eine Situation, dass Sarah von Abimelech, dem König von Gerar, genommen wurde und es dann knapp noch gut ausgeht und die beiden sich verständigen und die beiden einen Bund schließen. Und jetzt liest sich das ganz, ganz ähnlich. Immer wenn wir im Tanach Geschichten haben, wo wir bemerken, da gibt es viele Parallelen, das ist sehr, sehr ähnlich, ist es sehr hilfreich, nicht nur zu sagen, aha, das ist jetzt irgendwie wieder dasselbe, komisch, sondern die Unterschiede anzuschauen. Und darum versuchen wir mal ein kleines bisschen zu schauen, was ist denn jetzt anders, als es gewesen wäre, oder als es gewesen war vorher bei Abraham. Die Unterschiede sind sogar relativ groß, obwohl eindeutig ist, dass so viele Parallelen ins Auge stechen, dass wir nicht drum herum können zu sagen, da wiederholt sich ja etwas, aber es interessiert uns jetzt vielleicht auch, was anders ist. Der Aufenthalt von Abraham in Gerar, den erfahren wir im Tanach auch auf ein bisschen eine andere Art, weil der zerteilt sich in der Erzählung sozusagen in zwei Teile, weil nämlich dazwischen die ganze Geschichte mit Hagar ist. Abraham geht nicht unbedingt wegen einer Hungersnot nach Gerar, das tut er wegen, na, da geht er nach Ägypten, wenn Hungersnot ist, sondern wir haben in Parashat Vayera, ist das Kapitel 20, 20,1, dass Abraham sich südwärts begeht im Land und er geht in die Gegend zwischen Kadesh und Schur und er lässt sich dann nieder in Gerar. Das schaut eher so aus, wie Abraham bewegt sich im ganzen Land. Das soll er anscheinend auch, dass er im ganzen Lande mal gewesen ist, seine Lehren verbreitet, sein Wirken hinterlässt. Das soll er nicht an einem Ort, sondern das soll er im ganzen Bereich dessen, dass mal Eretz Israel wird. Und so geht Abraham dort in den Süden. Und dort ist eben Abimelech der König von Gerar, der damalige Abimelech. Der nimmt sich Sarah. Der nimmt sich Sarah, weil Abraham sagt, Sarah ist seine Schwester. Und Abimelech schickt einfach und nimmt sich die Sarah. Und dann erscheint Gott dem Abimelech im Traum und sagt, du rührst die Sarah nicht an, weil das ist die Frau vom Abraham. Und Abimelech erschrickt sehr, weil diese Erscheinung im Traum offensichtlich sehr, sehr deutlich ist. Macht dem Abraham dann durchaus ein bisschen Vorwürfe, wieso hast du mir das vorher nicht gesagt? Abraham hat die berühmte Begründung, dass es gefährlich gewesen sein könnte. Und Abimelech gibt dem Abraham einen Haufen Geld, auch Vieh, einen Haufen Geld und natürlich die Sarah zurück. Und der Haushalt von Abimelech, der unfruchtbar war in der Zwischenzeit, wird geheilt. Und dann geht das alles soweit gut auf. Dann haben wir dazwischen die ganze Geschichte mit der Geburt von Yitzhak und den Konflikt mit Ishmael. Und dann erst haben wir dass Abraham mit dem damaligen Abimelech, König von Gerar, das ist dann in Kapitel 21, 22 geht's los. Da schließt Abraham mit dem König von Gerar einen Bund. Und zwar ist da auch das Thema, dass um einen Brunnen gestritten wurde. Und sie schließen dann einen Bund. Und das machen sie in Beersheba. Darum heißt der Ort Beersheba, weil sie Sheva einen Schwur gemacht haben. Und sie haben einen Bund geschlossen in Beersheba. Und Abraham nannte diesen Ort Beersheba, denn dort haben sie geschworen von Sheva dem Schwur. Und Abraham pflanzte dort einen Baum, den Eschel oder je nach Kommentar eine Herberge. Und ist dann aktiv in Beersheba und verkündet den Namen Gottes und bleibt im Land der Plischtim viele Tage. Das war die Geschichte bei Abraham. Und jetzt schauen wir jetzt an, wie das bei Yitzhak ist. Und einerseits ist da sehr vieles ähnlich und andererseits ist es auch ein bisschen anders. Und das ist das, was uns interessieren wird. Bei Yitzhak ist es jetzt so, jetzt bin ich wieder in Parashat Toldot, wo wir eigentlich hingehören, in Kapitel 26, 7. Die Leute des Ortes fragen nach Rivka. Das ist ja jetzt ein bisschen anders. Yitzhak ist nicht von vornherein so, dass er sagt, liebe Rivka, es ist für uns gefährlich, wenn die Leute wissen, dass du meine Frau bist, sagen wir lieber, du bist meine Schwester, sondern zunächst einmal macht er auf diesem Gebiet gar nichts. Aber die Leute fragen nach. Und wenn die Leute nachfragen, dann denkt er sich doch, zu gefährlich zu sagen, sie ist meine Frau, sondern ich sage, sie ist meine Schwester. Und dann schaut Abimelech, der König der Plischtim, durch ein Fenster und sieht, wie Rivka und Yitzhak miteinander scherzen, Metzachek. Der Satz ist auf Hebräisch recht ein Wortspiel. Vayar vehine Yitzhak Metzachek. Yitzhak ist Metzachek, er scherzt mit Rivka, was offensichtlich hier zu verstehen ist, als er ist mit ihr irgendwie so intim, dass das nur die Ehefrau sein kann. Und Abimelech stellt den Yitzhak zur Rede und sagt, sag mal, bist du wahnsinnig? Du sagst uns, das ist die Schwester, ich hätte sie mir fast genommen. Wieso sagst du mir das nicht? Abimelech sagt, das ist in Vers 10, beinahe wäre Achat Ha'am einer gewesen, der mit deiner Frau geschlafen hätte. Und Achat Ha'am wird nicht nur übersetzt als einer aus dem Volk, das wäre die wörtliche Übersetzung, sondern das kann auch der Erste aus dem Volk sein, der eine aus dem Volk. Und das wäre Abimelech selbst. Und dann haben wir ganz eine parallele Situation, dass Abimelech im Volk kundtut, dieser Mann, nämlich der Yitzhak und seine Frau, die dürfen nicht berührt werden, darauf steht Todesstrafe. Und dann wird Yitzhak in Gerar aussäen und sehr erfolgreich sein. Wenn wir uns diese beiden Geschichten anschauen, sehen wir, dass es bei Yitzhak und Rivka etwas sanfter verläuft. Und wir können das vielleicht schon damit in Bezug setzen, dass Yitzhak ja nicht der Erste der Familie jetzt in Gerar ist, sondern sein eigener Vater früher mal da war. Und die Leute in Gerar wissen, das ist der Sohn von Abraham. Da hat man einen gewissen Respekt. Yitzhak geht schon bewusst dorthin. Wenn wir den Kommentar des Nizif heranziehen, weil er weiß, das ist der Bündnispartner seines Vaters gewesen und denkt sich, da könnte es ein bisschen sicherer sein. Und die ganze Geschichte kommt schlimm genug daher. Ich will sie nicht verharmlosen, aber es kommt nicht so hochdramatisch, nicht so gefährlich daher, wie es bei Sarah und bei Abraham war. Bei Sarah und bei Abraham war die Sarah schon gefangen. Und vor allem hat der Abimelech, der damalige Abimelech bei Abraham, hat die Sarah einfach genommen. Der hat sie mehr oder weniger gekidnappt. Während hier ist es so, der Abimelech interessiert sich und schaut sich das an und kommt rechtzeitig drauf, hoppala, da ist was. Also es geht nicht gar so weit. Und insbesondere muss Gott hier nicht eingreifen. Bei Abraham musste Gott eingreifen, indem er dem Abimelech im Traum erscheint und sagt, nichts da. Diese Situation wäre auf natürlichem Weg gar nicht mehr lösbar gewesen. Da musste Gott eingreifen. Hier ist es im Rahmen des Natürlichen lösbar, ohne dass ein Wunder geschieht, ohne dass Gott jemandem im Traum erscheinen muss, ist es lösbar, dass die Leute das hinkriegen und dass sich die Situation klärt. Also einerseits haben wir die parallele Geschichte, Aber andererseits haben wir eine nicht gar so extreme Stufe von Gefährlichkeit, wie es eine Generation vorher noch war. Und ich würde vorschlagen, dass man das durchaus in Zusammenhang setzen kann damit, dass Yitzhak eben als Sohn von Abrahams schon wer ist in dieser Gesellschaft. Abraham kam dort neu hin, als einer, der überhaupt erst einmal sich beweisen musste. Da kommt irgend so ein Fremdling daher, redet was von einem Gott. Und brauchen wir diesen Fremdling da überhaupt? Ja? Bei Yitzhak ist das schon okay, das ist der Sohn von diesem großen Abraham, mit dem haben wir sogar mal einen Friedensvertrag gemacht. Und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Interessant ist, dass jetzt in Vers 12 steht, Vayisra Yitzhak Ba'aretz Ahi. Yitzhak hat gesät in diesem Land. Ich würde sagen, das hängt zusammen. Warum steht das gerade jetzt?
Das steht gerade jetzt.
Weil ab jetzt kann Yitzhak sich einigermaßen sicher fühlen. Bis daher war trotz allem, trotzdem er wo war, wo es mal einen Bündnisvertrag gab, aber das war mit seinem Vater, nicht mit ihm. Und wir wissen, die Geschichte war jetzt schon heikel mit seiner Frau. Aber jetzt, wo das geklärt ist, dass er und seine Frau hier offen als Ehepaar sein können und geschützt sind vom Herrscher der Stadt, jetzt fängt er an zu säen. Also man braucht schon erst einmal eine gewisse Sicherheit, bevor man in der Lage ist, auszusäen. Bei Abraham haben wir nichts von Säen bemerkt. Abraham hat offensichtlich einen Haufen Weidevieh, aber es wurde uns nichts erzählt, dass er ausgesät hätte. Yitzhak sät und er ist sehr erfolgreich. Und er fand in diesem Jahr 100 Sche'arim. Me'er She'arim ist in dem Fall kein Stadtteil von Jerusalem, obwohl wir jetzt eine Idee haben könnten, warum es dazu heißt. Me'er She'arim ist wörtlich, heißt es 100 Tore. Jetzt viele Übersetzungen versuchen zu verwenden, dass Sha'ar Shi'ur im rabbinischen Ivrit auch eine Maßeinheit bezeichnen kann und sagen, er hat 100 Einheiten von irgendwas an Getreide geerntet. Und also das scheint sehr, sehr viel zu sein. Er hat ausgesät und hat riesige Ernte gemacht. Samson Raphael Hirsch nimmt das mit den Toren wörtlich her und er interpretiert, dass diese Me'er She'arim 100 Märkte sind. 100 Märkte, wo er sein Getreide absetzen konnte. Weil er hat also 100 Tore gefunden, wo er hingehen konnte und seine Produkte absetzen konnte, was also auf das Gleiche herauskommt, dass er sehr, sehr viel Ertrag hatte. Und jetzt passiert aber, was passieren muss. Er wird zu groß, er wird zu erfolgreich. Er wird immer und immer größer. Und sein Reichtum an Vieh ist groß und Ackerbau betreibt er auch erfolgreich. Und die Plishtim werden eifersüchtig. Und die Brunnen, die Knechte seines Vaters, also die Knechte Abrahams, mal gegraben haben hier in der Gegend, die haben Plishtim zugeschüttet, anscheinend schon länger, nicht erst jetzt an einem Tag, sondern schon länger und mit Erde verstopft wieder. Und Avimelech sagt jetzt dem Yitzhak, du bist uns da irgendwie zu groß, es wäre ganz gut, wenn du weggehst. Und Yitzhak ist anscheinend hier ein bisschen sehr gutmütig oder vielleicht hat er auch einen Grund und zieht von hier fort. Er zieht in das Tal Gerar und lässt sich dort nieder. Es gibt einen interessanten Kommentar beim Netziv. Der Netziv ist im 19. Jahrhundert Naftali Zvi Yehuda Berlin, Yeshiva von Waloshin. Der Netziv sagt, dass hier eine Erfahrung des Exils ist, die in Galut immer wieder vorkommen kann. Zunächst einmal schaut das unangenehm aus. Der Yitzhak wird rausgeworfen aus Gerar, weil es Eifersucht und Neid gibt. Und obendrein haben die Leute in Gerar, in der Gegend hier schon die Brunnen zugeschüttet, die sein Vater mal gemacht hat. Das ist alles nicht sehr sympathisch, sondern eher bös. Aber wir können dann vielleicht sehen, dass am Schluss was Positives rauskommt. Nämlich Yitzhak wird jetzt einen Haufen Brunnen graben. Das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Das ist nämlich interessant mit diesen vielen Brunnen. Er geht jetzt also nach Nachal-Grar, das Tal von Grar. Das wird nicht weit von der Stadt gewesen sein, aber ist irgendwo weiter draußen. Und lässt sich dort nieder. Und hier, weil Yitzchak jetzt hier in diesem Tal ansässig ist, in Vers 18 ist das eindeutig verknüpft, war Jaschaf Yitzchak, Yitzchak war hier ansässig, war Jachpor et Be'erot Hamayim, und jetzt kann er die wieder aufgraben, diese Brunnen. Die Tatsache, dass Yitzchak jetzt in Nachal-Grar ansässig ist, hilft ihm, diese Brunnen, die zugeschüttet worden sind von gehässigen Parteien, wieder aufzugraben, und jetzt kann ihn sozusagen auch niemand daran hindern. Das bringt der Nitziv in seiner Analyse, dass eigentlich was Positives rauskommt. Oder hier springt das, glaube ich, auch ein bisschen mit. Jetzt kann man ihn nicht daran hindern, weil er da ist. Juristisch wäre das wahrscheinlich auch in Grare nicht korrekt gewesen, einfach irgendjemand das Brunnen zuzuschütten. Aber solange niemand es sieht, solange niemand da ist, der es einklagen kann, ja, gibt es Leute, die machen es halt. Während jetzt ist Yitzchak dort, und weil er dort ist, hat er die Gelegenheit, diese Brunnen wieder zu öffnen, die in Abrahams Tagen gegraben wurden. Und hier steht jetzt ausdrücklich, dass die Plishtim diese Brunnen verstopft haben, nachdem Abraham gestorben ist. Also nachdem Abraham nicht mehr aktiv da war, sich zu kümmern, haben Leute im Nachhinein gesagt, braucht man nicht, was der Abraham hier gemacht hat, wir machen das wieder zu. Und Yitzhak und seine Mannschaft, die nennen jetzt diese Brunnen auch wieder mit den Namen, die Abraham gegeben hat. Also was wir hier haben, ist, dass Yitzhak hier sehr aktiv ist, das, was Abraham gemacht hat, wiederherzustellen, dort, wo es von nicht so netten Menschen auch zwischendurch mal kaputt gemacht wurde. Man hat hier natürlich die Idee, dass die Brunnen hier auch etwas symbolisieren. Wir werden beim letzten dieser Brunnen auch ausdrücklich den Begriff Mayim Chayim vorfinden, lebendiges Wasser. Und die Tora ist bekanntlich, wird immer wieder symbolisiert von Mayim Chayim, dem lebendigen Wasser. Also diese Idee gibt es hier natürlich auch. Ich habe einmal einen Shiur gelesen, wo im Namen des Lubavitcher Rebbe es analysiert wurde, dass diese Brunnen hier auch zu deuten sind als zum Beispiel Tora lernen oder Tora irgendwo promoten, weil Wasser, vor allem Mayim Chayim, lebendiges Wasser, ist ja auch ein Symbol für die Tora. Also wir können es auch so verstehen, dass es hier auch darum geht, dass die Lehren, die Abraham verbreitet hat, nachdem Abraham nicht mehr am Leben war, konnten andere Kräfte, die andere Ideologien hatten, diese Brunnen wieder zu schütten und dafür sorgen, dass die Namen dieser Brunnen nicht mehr genannt wurden. Und jetzt ist Yitzchak da, macht das wieder auf, öffnet diese Brunnen wieder, holt das Wasser wieder heraus und bringt wieder auf den Markt das, was Abraham gelehrt hat. Also das ist natürlich eine gute Gedanke hier, das auch von der symbolischen Seite zu lesen. Der einfache Wortsinn ist einfach, sie haben Brunnen gegraben, ist klar. Und sie streiten dann um Brunnen, also die alten Brunnen macht er auf und das scheint gut zu gelingen. Wenn man im Text schaut, werden die nicht wieder kaputt gemacht. Aber Yitzchak und seine Knechte graben neue Brunnen auch und da streiten sie zunächst einmal. Da finden sie zwar einen Brunnen mit lebendigem Wasser in Vers 19, aber die Hirten von Grar und die Hirten von Yitzchak streiten über diesen Brunnen. Und drum rückt Yitzchak mit seinen Leuten ein Stückchen weiter weg und sie graben noch einen Brunnen, über den streiten sie auch und sie graben noch einen Brunnen, da gelingt es dann. Das ist einerseits, das ist das, was der Nitziv sagt, es ist einerseits eine unangenehme Geschichte, da wird gestritten. Die graben einen Brunnen und das sind böse Menschen, die machen ihnen diesen Brunnen streitig. Aber es ist natürlich auch so, dass hier auf diese Art ziemlich viele Brunnen gegraben werden. Also, es hat im Ergebnis auch etwas sehr Aktives, etwas sehr Positives. Es werden sehr viele Brunnen hervorgeholt. Und am Schluss kommt er dann an den Punkt an, wo ihn niemand mehr stört. Das ist dann Vers 23. Da finden sie dann einen Brunnen, über den sie nicht streiten. Und sie nennen diesen Brunnen dann Rechovot, von Rachav breit geräumig, weil Yitzchak sagt, jetzt hat uns Gott Raum gegeben. Hier rief Hashem Lanu, Gott hat uns Räumlichkeit gegeben, jetzt können wir uns ausbreiten. Also wenn man das auf der symbolischen Ebene lesen will, dann kann man das auch lesen als eine Motivation, dass man zwar vielleicht manchmal in Konflikte kommt, wenn man Torah lehrt mit solchen, die andere Ideologien vertreten, aber irgendwann bleibt dann auch der Brunnen, über den nicht gestritten wird. Und dann zieht Jitzchak interessanterweise aber hinauf nach Beersheba. Er bleibt also jetzt nicht bei diesem letzten Brunnen, das wäre irgendwie naheliegend. Jetzt hat er endlich einen Brunnen, wo er sagt, ja, jetzt haben wir Raum. Er zieht dann nach Beersheba. Das könnte ein Zeichen sein, dass die Hungersnot sich gelindert hat und man wieder nach Beersheba kann. Wieso gerade Beersheba? Beersheba war eine der Ortschaften, wo Abraham sehr aktiv war. Also wenn er nach Beersheba geht, geht er sozusagen ein Stück nach Hause. Und genau dann, interessanterweise genau dann, wenn er nach Beersheba kommt, in dieser Nacht erscheint ihm Hashem und bestätigt ihm dieses ganze Versprechen, dass er nicht fürchten soll und Gott wird ihn segnen und wird seine Nachkommenschaft vermehren, um seines, nämlich Gottes Dieners Abraham willen. Also die Bestätigung des Segens kommt genau dann, wenn Jitzhak nach Beersheba geht, was der Ort war, wo Abraham tätig war. Also wenn Jitzhak wieder sozusagen nach Hause geht von diesem Ausflug in Gerar, wo er aber anscheinend jetzt einen Haufen Brunnen hinterlassen hat. Und Jitzchak tut dann das, was wir gewohnt sind, dass auch Abraham getan hat. Er baut einen Altar und verkündet im Namen Gottes. Und dann kommt Abimelech mit einem riesigen Staatsbesuch. Abimelech kommt von Gerar und hat mit sich nicht Gesandtschaft, wie sagt man, ein ganzes Gefolge von Leuten bei ihm. Und sogar einen gewissen Picholsarzewaoh, den Minister des Heeres, der Verteidigungsminister ist mit. Also das ist eine hochrangige politische Delegation, die da den Abimelech begleitet. Und Jitzchak fragt, was sie wollen. Und sie sagen, wir wollen einen Bund mit dir machen, weil wir haben gesehen, Gott ist mit dir. Und sie machen einen Bund. Und am Ende, nachdem Jitzhak mit dieser Delegation von Abimelech von Gerar einen Bund geschlossen hat, kommen Jitzhak Knechte und erzählen über den letzten Brunnen, den sie gegraben haben. Sie haben Wasser gefunden. Interessanterweise ist diese Geschichte von diesem Brunnengraben umrahmt. Sie fangen an, einen Brunnen zu graben
Beersheba.
20 und dann, ich suche den Vers, ja, 25 ist es. 25 ist es, das ist nicht der von Rehovot, sondern das ist schon in Beersheba, ja. 25, er baut einen Altar, verkündet im Namen Gottes, schlägt dort sein Zelt auf, weil die Jitzchak und die Knechte Jitzchaks stachen dort nach einem Brunnen. Da sind sie aber anscheinend noch nicht fertig und es steht nichts davon, dass sie auf Wasser stoßen. Und dann, nachdem dieses Bündnis mit dem König von Gerar gemacht wurde, im Vers 32 steht, an dem Tag sind sie gekommen und sagen über diesen Brunnen, den sie gegraben haben, hier steht jetzt wirklich gegraben, jetzt scheint er fertig zu sein, und sie sagen, wir haben Wasser gefunden. Also interessanterweise ist das eingerahmt, dass diese Geschichte mit dem Bündnis mit Abimelech eingerahmt ist von dieser Brunnenfindung in Beersheba. Und wie reagiert jetzt Yitzchak? Er nennt ihn Shiv'a, in dem Fall nicht Sheva der Schwur, sondern die Zahl 7, Shiv'a, Al-Ken Shem Ha'ir Be'er-Sheva. Und darum ist der Name der Stadt Beersheba, Ad-Hayom Hazeh, bis zu diesem Tag. Ich habe längere Zeit in früheren Jahren an dieser Stelle immer eine Verwirrung gehabt, weil wir wissen schon bei Abraham, dass es Beersheba heißt. Und dort ist es eindeutig wegen des Schwurs, wegen des Eides, des Bündnisses, das Abraham gemacht hat mit dem damaligen Abimelech. Und jetzt steht hier wieder, allerdings geht es hier anscheinend eher um die Zahl 7, nur Sheva kann beides heißen, das wäre ja nicht das Problem. Jetzt steht hier wieder, dass die Stadt deshalb Beersheba heißt. Also was jetzt? Und es ist einfach so, dass Yitzchak hier das bestätigt, was zur Zeit von Abraham schon einmal da war, aber bei Abraham noch nicht so fest war. Und das ist das, was Yitzchak die ganze Zeit macht. Er stellt wieder her, er entwickelt weiter, er festigt das, was Abraham gemacht hat. Und wenn wir genau schauen, das bringt auch deine Ziv, aber wenn wir genau schauen, dann sehen wir es auch. Bei Abraham stand, dass Abraham den Ort Beersheba nannte, wegen dieses Schwurs. Aber da heißt, da steht nicht, dass der Ort für die ganze Welt Beersheba war, sondern Abraham nannte diesen Ort Beersheba. Die Menschen rundherum können diesen Ort irgendwie genannt haben. Die Straßenkreuzung des Stammes X oder ich weiß nicht was, ja. Abraham hat es Beersheba genannt. Jetzt aber steht, der Name der Stadt ist Beersheba. Also Yitzhak hat das jetzt auch Shiva genannt. Und drum ist der Name der Stadt Beersheba Al-Hay-Atayom-Hazeh bis zum heutigen Tag. Das mit bis zum heutigen Tag stimmt tatsächlich, wir wissen es. Aber das heißt, weil Yitzhak das noch einmal bestätigt hat, weil Yitzhak mit diesem siebenten Brunnen, den er gegraben hat, gesagt hat, das ist jetzt mein Beersheba, jetzt ist es fest, jetzt hält es. Wenn Abrahams Werk diesen Nachfolger nicht gehabt hätte in Yitzhak, dann hätten andere Leute wieder was zuschütten können und irgendwie diese Namen in Vergessenheit geraten lassen können. Da gab es ja mal einen lustigen Abraham, mit dem haben wir nichts zu tun. Und das Ganze würde wieder versanden und würde irgendwie wieder abgebaut werden. Das, was Yitzhak in seinem Leben macht, ist, dass er das Werk seines Vaters festigt und weiterentwickelt, aber ohne dass er jetzt einfach eine Kopie seines Vaters wäre. Also wir haben auch, es gibt in der luranischen Kabbalah diese berühmte Zuordnung, dass Abraham Chesed ist und Yitzhak ist Gvura. Aber auch wenn wir jetzt einfach so an der Oberfläche im Text schauen, dann haben wir gesehen, es ist nicht ganz dasselbe. Die Geschichten sind ein bisschen anders. Yitzhak macht nicht hundertprozentig einfach nach, was Abraham gemacht hat. Aber er trägt das Werk so weiter, dass es weiterentwickelt werden kann und weiterleben kann und sich auch vergrößern kann. Wir haben gesehen, er sät, wo wir nicht gesehen haben, bei Abraham das ausgesät wurde. Yitzhak hat eine viel längere Liste von Brunnen als die von Abraham. Also er entwickelt es auch weiter. Gut, das ist dieser Abschnitt in der Parascha, der in erster Linie davon handelt, was Yitzhak eigentlich gemacht hat. Dann haben wir am Ende der Parascha die berühmte, berühmte Geschichte, wo es wieder um die Nachfolge geht und wo wir die Geschichte haben, dass Rivka dafür sorgt, dass Jakob den Segen bekommt. Wie gesagt, das wäre ein anderer Schiur, den ich vielleicht in einem anderen Jahr dann einmal wieder in dem Fall halten würde. Für heute bin ich durch und frage, ob es Fragen gibt, Anmerkungen, Einwände. Dann habe ich pünktlich aufgehört und sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die ganz Eifrigen gibt es am Samstagabend Talmud, beziehungsweise für die, die das auch schaffen, mit einer Talmudseite umzugehen, ich weiß. Und für die anderen hoffe ich, dass wir uns nächste Woche sehen. Alles Gute, danke euch.
Dankeschön, Dankeschön.
Dankeschön. Vielen
Danke
herzlichen
vielmals.
Dank.
Toll.